Wir fahren fort mit unserer Serie über den Propheten Elisa. Schlag gerne die Heilige Schrift mit mir auf zu 2. Könige, Kapitel 4. 2. Könige, Kapitel 4. Wir sind angelangt bei Vers 38, 2. Könige, Kapitel 4. Ich lese uns die Verse 38 bis 41. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort: Elisa aber kehrte nach Gilgal zurück. Es war aber Hungersnot im Land. Als nun die Söhne der Propheten vor ihm saßen, sagte er zu seinem Diener: Setze den großen Topf auf und koche ein Gericht für die Söhne der Propheten. Da ging einer auf das Feld hinaus, um Kräuter zu sammeln, und er fand ein wildes Rankengewächs und las davon wilde Kolloquinten, sein Gewand voll. Und er kam und zerschnitt sie in den Kochtopf. Sie kannten sie nämlich nicht. Und sie schütteten es aus zum Essen für die Männer. Aber es geschah, als sie von dem Gericht aßen, da schrien sie auf und sagten: Der Tod ist im Topf, Mann Gottes! Und sie konnten es nicht essen. Da sagte er: Holt Mehl. Das warf er in den Topf und sagte: Schüttet es aus für die Leute, dass sie essen. Und es war nichts Schädliches mehr im Topf. Amen. Lasst uns beten. O heiliger Gott und Vater im Himmel, wir danken dir für dein gesundes Wort, in dem nichts Schädliches ist, sondern Leben, Heilung und Stärkung für die Seele. Und so bitten wir dich, lass uns dein heiliges Wort aufnehmen, zu unserem Segen und zu deiner Ehre. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Ich möchte heute Abend gerne drei Lektionen aus diesem Predigtabschnitt herausgreifen. Und die erste Lektion lautet: Du lebst in einer Welt des Todes. Du sollst den Tod überwinden. Vers 38. Elisa aber kehrte nach Gilgal zurück. Er besuchte diesen Ort regelmäßig, da es hier eine Prophetenschule gab. Etwa 100 Männer waren dort, das lernen wir dann später, die zu den Füßen Elisas saßen und unterrichtet wurden, mehr lernten über Gott und über sein Wort. Aber schaut einmal, was gerade dort im Land los war und auch in Gilgal. Nochmal Vers 38. Elisa aber kehrte nach Gilgal zurück. Es war aber Hungersnot im Land. Ihr Lieben, diese Aussage, die muss uns schockieren, denn gerade Gilgal war kein gewöhnlicher Ort. In Gilgal wurden einst die 12 Steine unter Gedenksteine unter Josua aufgerichtet, als er mit dem Volk durch den Jordan zog. Sie kommen also endlich in das gelobte, verheißene Land. Dort wurden die Israeliten beschnitten. Wir lesen in Josua Kapitel 5, und der Herr sprach zu Josua: Heute habe ich die Schande Ägyptens von euch abgewälzt. Daher nennt man diesen Ort Gilgal, Abwälzung, bis zum heutigen Tag. Als Zeichen, dass das alte Leben unter der Knechtschaft Ägyptens vorbei war, sie nun in das verheißene Land gekommen sind, wo Leben da war, wo neues Leben mit Gott da war, ließen sie sich beschneiden. Das Alte ist vorbei, es wurde abgewälzt. Und jetzt feierten sie Passa und sie aßen und waren fröhlich. Ja, was aßen sie denn? Nun, eben an jenem Tag in Gilgal hörte das Manna auf. Gott versorgte sie nicht länger mit Manna. Aber was aßen sie denn? Was aßen sie voller Freude? Den Ertrag des Landes, die Ernte des Landes. Das heißt, hier an diesem Ort war es, wo sie das erste Mal das genossen, was der Herr ihnen versprochen hat. Eine reiche Ernte, Speise in Fülle, kein Hunger, kein Durst, keine Not, die Fülle, Leben im Überfluss. Die Israeliten waren so gesegnet und in Gilgal fing alles an, das Leben zu genießen in dem Land der Verheißung. Aber die Israeliten vergaßen den Herrn. Und er hatte sie so sehr davor gewarnt. Wir lesen in 5. Mose Kapitel 8. Hüte dich, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst, indem du seine Gebote und seine Rechtsbestimmungen und seine Ordnungen, die ich dir heute gebe, nicht hältst. Dass nicht, wenn du isst und satt wirst und schöne Häuser baust und bewohnst und deine Rinder und deine Schafe sich vermehren und dein Silber und Gold sich vermehren und alles, was du hast, sich mehrt, dass dann nicht dein Herz sich erhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt hat. Gott segnete sie mit allem und sie vergaßen, woher all das herkommt. Und ist das nicht oft so bei uns, dass wir die Gaben genießen in Fülle, aber wir vergessen den Herrn, der uns all das schenkt. Und was tut der Herr? Er zieht die Gaben zurück, die er einst so gnädig geschenkt hat, damit sie sich erinnern mögen, wer die Speise gibt. Und was hören wir hier tatsächlich vom verheißenen Land? Es gab eine Hungersnot im Land. Auch hier in Gilgal, wo einst die Israeliten das erste Mal die Früchte des verheißenen Landes genossen. Israel war abgefallen vom Herrn. Die Beschneidung hat nichts mehr ausgesagt. Sie vergaßen Gott, sie lebten in Bosheit und Sünde, in Gottlosigkeit. Und schon unter Elia, du erinnerst dich sicherlich, hat der Herr das Land gestraft. Mit wie vielen Jahren der Hungersnot? 3,5. Aber sie kehrten nicht um. Nun verdoppelt der Herr die Strafe. Nun kommen 7 Jahre der Hungersnot. Wir lesen das in 2. Könige Kapitel 8. Da heißt es, denn der Herr hat eine Hungersnot herbeigerufen. Die wird auch ins Land kommen 7 Jahre lang. Wenn du nicht auf den Herr hörst und er dich straft, er dich züchtigen muss und du hörst nicht. Schau, er verdoppelt die Strafe. Es kommt genau das, was wir in Levitikus 26 lesen, dass wenn sie den Herrn verlassen, dass er Hungersnot ins Land senden wird. Durch die Sünde der Israeliten breitet sich nun der Tod im ganzen Land aus. Alles vertrocknet und verkommt, die Tiere verschmachten, die Menschen verhungern. Der Tod breitet sich im Land aus, so weit, dass der Tod sogar auf dem Tisch der Prophetenjünger landet. Noch einmal ab Vers 38. Elisa aber kehrte nach Gilgal zurück. Es war aber Hungersnot im Land. Als nun die Söhne der Propheten vor ihm saßen, sagte er zu seinem Diener, setze den großen Topf auf und koche ein Gericht für die Söhne der Propheten. Da ging einer auf das Feld hinaus, um Kräuter zu sammeln, und er fand ein wildes Rankengewächs und las davon wilde Kolloquinten, sein Gewand voll. Und er kam und zerschnitt sie in den Kochtopf, sie kannten sie nämlich nicht. Und sie schütteten es aus zum Essen für die Männer. Elisa unterbricht seinen Unterricht, sagt seinem Diener, er soll Essen vorbereiten für die Schüler, denn diese Männer haben Hunger. Also setze einen großen Kochtopf auf und ja, ein Mann ging hinaus aufs Feld, suchte irgendetwas, was er Essbares finden konnte und er sammelt wilde Kolloquinten. Die Übersetzer sind sich uneinig darüber, was für eine Feldfrucht das eigentlich war. Vermutlich Kolloquinten. Auch Bitterkürbis genannt oder Teufelsapfel. Sieht wunderbar aus, aber bringt den Tod. Aber in Zeiten der Hungersnot nimmt man alles, was man kriegen kann, was irgendwie essbar aussieht. Also sammelt er es, schneidet er es klein, wirft es in den Topf zu dem übrigen Gemüse und all das wird den hungrigen Männern serviert. Vers 40. Aber es geschah, als sie von dem Gericht aßen, da schrien sie auf und sagten, der Tod ist im Topf, Mann Gottes. Und sie konnten nichts essen. Das Geschrei ist groß, dieses Gewächs schmeckte sicherlich bitter. Vielleicht spuckten sie es aus und es verursachte Brechreiz und Bauchschmerzen und Magenkrämpfe. Dieses Gewächs wirkte toxisch. Es löst alle möglichen von Schäden aus. Am Ende kann es sogar zu Atemstillstand und somit zum Tod führen. Der Tod ist tatsächlich im Topf. Es ist ungenießbar, giftig, schädlich, lebensbedrohlich. Und das Einzige, was sie also noch fanden in ihrer Region, das war giftig. Das einst so gesegnete Land, so ruiniert. Ja, die Prophetenschüler, sie leben in einem Land des Todes. Einem Land, wo man damals jubelte über reiche Ernte. So schreit man heute vor Verzweiflung, der Tod ist im Topf. Und im Grunde, ihr Lieben, sind die Ausmaße noch größer, als wir uns vorstellen können. Denn die Menschen, erinnert euch, sie lebten einst im Paradies, wo wir alles in Fülle genießen konnten. Doch der Erdboden wurde verflucht um unseretwillen, um der Sünde willen. Und somit kommen solche Teufelsäpfel in diese Welt. diese bitteren Kürbisse, die den Tod bringen. Der Tod kam durch unsere Sünde in die Welt. Es heißt in Römer Kapitel 5, durch einen Menschen ist die Sünde in die Welt gekommen und durch die Sünde der Tod. Und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Und in Römer 8 lesen wir, dass die ganze Schöpfung leidet und vergänglich und nichtig dem Tode geweiht ist, wegen unserer Sünde. Dazu führt es, wenn man Gott dem Rücken zukehrt und ihn vergisst. Am Ende ist die ganze Welt ein einziger großer Topf des Todes, voller Gift, voller Unheil, voller Geschrei. Siehst du, wohin Gottlosigkeit führt? Ins Elend, in den ewigen Ruinen, in den ewigen Tod. Und darum möchte ich dich gleich zu Beginn fragen, wie sieht es eigentlich bei dir aus? Hast du auch den Herrn vergessen? Und genießt alles, was er dir darreicht in seiner Gnade, aber du genießt seine Gaben, doch du gehorchst ihm nicht. Weißt du, was du ernten wirst? Den Tod. Der Herr mag hier so einige Nöte über dich bringen, aber das eigentliche Elend kommt dann erst noch. Der ewige Tod, die Frucht all unserer Sünden. Der Tod wartet auf all jene, die den Herrn verwerfen. Nun, ich will zu dir sagen, wenn du nicht mit dem Herrn lebst und ihm nicht gehorchst, kehre um. Denn der sichere Tod wartet auf dich, der ewige Tod in der ewigen Hölle. So sagt es uns die Heilige Schrift. Ich warne dich davor. Nun, was hätten die Israeliten denn tun sollen? Nun, Gott hatte den Israeliten versprochen in 2. Chronik Kapitel 7, wenn mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, sich demütigt und sie beten und sie suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen, dann werde ich sie vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Und wenn sie sich doch nur gedemütigt hätten, nur bekehrt hätten, nur den Herrn gesucht hätten, er hätte ihr Land geheilt. Meine Frage ist, was ist mit dir? Demütigst du dich? Suchst du den Herrn, weil du erkennst, dass du in einer gefallenen Welt des Todes lebst? Und wenn du auf dein eigenes Leben schaust, musst du bekennen, mein Leben ist ein großer Topf des Todes mit so viel Schändlichen und Schädlichen und Giftigen der Sünde in mir. Erkennst du das? Dann wirst du ausrufen wie Paulus in Römer Kapitel 7, ich, elender Mensch, wer wird mich retten von dem Leib des Todes? Wer wird mich befreien von dieser Sünde? Schau, es gibt Hoffnung. Es gibt die Möglichkeit der Rettung. Denn lesen wir weiter, Vers 40. Und sie schütteten es aus zum Essen für die Männer. Aber es geschah, als sie von dem Gericht aßen, da schrien sie auf und sagten, der Tod ist im Topf, Mann Gottes. Und sie konnten nichts essen. Da sagte er, holt Mehl. Das warf er in den Topf und sagte, schütte es aus für die Leute, dass sie essen. Und es war nichts Schädliches mehr im Topf. Im Angesicht des Todes wenden sich die Männer an den Mann Gottes, an Elisa, und damit an den Herrn selbst. Hier ist der Tod, schreien sie. Und Elisa nimmt Mehl. Und Mehl, erinnert euch, entstand natürlich einst durch die Gnade Gottes im Land. Als Gottes Segen noch so auf diesem Land ruhte, es ist ein Zeichen seiner Güte und seiner Gnade. Und dieses Zeichen der Gnade, das wirft Elisa in den Topf. Und es heißt, es war nichts Schädliches mehr, nichts Böses mehr im Topf. Der Herr kann das Böse überwinden, er kann den Tod wegnehmen. Ganz Israel, das ganze Land hätte er heilen können, wenn sie doch nur ihn angerufen hätten. Er kann auch dein Leben heilen. Du magst sagen, mein ganzes Leben ist wie so ein Topf des Todes und eigentlich müsste man alles wegschütten, denn es ist ungenießbar für Gott und für die heilige Gemeinde. Da ist nichts Gutes in mir, wie wir gelesen haben in dem Psalm. Gott hat Kraft, dich zu heilen, wenn du doch nur zu ihm rufst, zu ihm schreist und ihn bittest. Das Mehl hat an sich keine Heilungskraft. Es ist wiederum nur eine Veranschaulichung, wie in Jericho mit dem Salz, wie die Quelle heil wurde. Nein, das Gift heilt kein, das Mehl heilt kein Gift. Es ist ein Zeichen davon, dass Gott in seiner Gnade handelt. Verstehst du? Gott hat den Tod, den Fluch, das Böse, er hat es weggenommen, er kann es überwinden. Wenn du ausrufst, wie Paulus in Römer 7, ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Dann kannst du sogleich aussprechen, wie er, ich danke Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Allein durch ihn gibt es Vergebung. So solltest du rufen wie sie, oh Mann Gottes, der Tod ist im Topf, solltest du kommen zum Herrn Jesus Christus und rufen, oh Mann Gottes, Sohn Gottes, der Tod ist im Topf, voller Gift, voller Sünde, heile mich, rette mich. Er hat die Kraft, er hat die Macht. Er sagt, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Aber zu den Gläubigen in unserer Mitte, lasst mich sagen, der Herr hat uns zwar erlöst vor dem ewigen Tod, aber du lebst ja immer noch in einer gefallenen Welt des Todes. Immer noch umgibt dich Unheil und schädliche Dinge, Dinge, die dich vergiften können, Dinge, vor denen du dich in Acht nehmen musst. Jesus sagt in Johannes Kapitel 17, da betet er, ich bitte nicht, dass du sie, die Jünger aus der Welt, wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Wir leben in einer gefallenen Schöpfung unter gefallenen Menschen und es gibt viel Böses, viel Giftiges unter uns, so mancher Bitterkürbis, so mancher Teufelsapfel, der uns dargereicht werden soll. Es heißt in 1. Johannes Kapitel 5, wir wissen, dass wir aus Gott sind und die ganze Welt liegt in dem Bösen. Und in Johannes 1. Johannes Kapitel 2, liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches und die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Begierde, aber wer den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Ihr Lieben, wir müssen uns hüten, wir müssen uns in Acht nehmen. Was war denn das Problem bei diesen Prophetenjüngern? Nun, der Mann, der diese Teufelsäpfel sammelte, der dachte nicht so richtig darüber nach, was er da gemacht hat. Es heißt, er sammelte diese wilden von diesem wilden Rankengewächs, er las davon auf, wilde Koloquinten, sein Gewand voll, und dann kommt er, zerschnippelt das, wirft es in den Kochtopf, und dann heißt es diese Bemerkung hier, denn sie kannten sie nämlich nicht. Also er sammelt wildes Gewächs, das keinem bekannt ist. Und keiner von denen prüft das. Er bringt das sogar in die Gemeinde der Prophetenjünger. Immer und immer wieder warnt uns die Heilige Schrift davor, dass wir prüfen sollen. Dass wir uns in Acht nehmen sollen. Das, was wir selber zu Herzen nehmen, was wir selber zu uns nehmen und vor allem auch das, was wir dann in die Gemeinde bringen. Denn überall ist Böses und Schädliches um uns herum. Diese Koloquinten sind ja nur ein Ausdruck davon, was diese Welt Böses hervorbringt, was schädlich ist. Wir leben in einer Welt des Todes. Nimm dich in Acht, was du konsumierst. Was du aufnimmst von der Welt, wache, dass du nicht vergiftet wirst und schwach wirst und gelähmt wirst und unfähig wirst. In Epheser Kapitel 5 heißt es, denn die Frucht des Lichts besteht in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit, indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist und habt nichts gemein mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern stellt sie vielmehr bloß. Suche die Frucht des Lichts, prüfe alles, bevor du etwas in dein Haus bringst oder gar in die Gemeinde. Wir müssen prüfen, ob es dem Herrn gefällt. In Hebräer Kapitel 12, da ist die Rede von einem bitteren Gewächs, das eine bittere Frucht, die plötzlich in unserer Mitte aufwachsen kann. Da heißt es in Hebräer Kapitel 12, ab Vers 15, und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leidet, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch zur Last werde und durch sie viele verunreinigt werden, dass nicht jemand ein Hurer oder ein Gottloser sei wie Esau, der für eine Speise sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Denn ihr wisst, dass er auch nachher, als er den Segen erben wollte, verworfen wurde, denn er fand keinen Raum zur Buße, obgleich er sie mit Tränen eifrig suchte. Ich will dir sagen, du lebst in einer Welt des Todes, voller bitterem Gift. Darum prüfe, was du aufnimmst. So manche Teufelsfrucht mag auch gerade in deinem Leben sein, die du irgendwie hegst und pflegst, und so manches Wildes, so manches Giftiges, das du zu dir nimmst. Du musst Unterscheidungsfähigkeit haben. Du hast den rechten Geschmack, du musst wie die Propheten, wenn etwas Giftiges zu dir kommt, dann musst du es ausspucken. Pfui! Du nimmst es nicht in den Magen auf, es dreht dir den Magen um. Der Tod, du willst damit nichts zu schaffen haben. Meine Frage ist, ob du diese Unterscheidungsfähigkeit hast, ob du unterscheiden kannst zwischen Bösen und Gutem, dadurch, dass der Herr dich gelehrt hat. Und vielleicht hat auch schon so manche Frucht jetzt schon dein Leben vergiftet und du merkst, dass es dir geistlich schlecht geht und dass du wie gelähmt bist, schwach, dann schrei doch jetzt zum Herrn. Der Herr vermag, dich zu retten vor dieser Vergiftung. Vielleicht gibt es manche böse Dinge, die du gepflegt hast, die du zu dir genommen hast. Rufe den Herrn an. Er mag dir vergeben, er mag dir helfen, den Tod zu überwinden und all das Schädliche in Gutes umzukehren. Nun aber, das ist noch nicht alles, was wir hier in dem Text finden. Und so lasst uns zu der zweiten Lektion kommen. Du lebst in einer Welt der Ablenkung. Überwinde das alles. Vers 38. Elisa aber kehrte nach Gilgal zurück. Es war aber Hungersnot im Land. Nun sag mir mal, was macht man, wenn Hungersnot ist? Also wenn du nicht weißt, was du essen sollst, die Not ist groß, dann hat man doch nur eines im Sinn, Nahrungsbeschaffung, mehr denn je zuvor. Deine Gedanken werden sich um eine Sache kreisen, wie überlebe ich am nächsten Tag, wo bekomme ich Essen her? Erst recht, wenn man draußen kaum noch etwas findet, dann läuft man doch eigentlich den gesamten Tag umher und sucht Essen. Spätestens in Zeiten der Hungersnot versteht auch jeder, wenn man sich um das Überleben sorgt und nichts anderes zu tun hat, als sich zu sorgen um Nahrungsbeschaffung. Aber was tun die Prophetenjünger hier? Ist euch das aufgefallen? Vers 38. Elisa aber kehrte nach Gilgal zurück. Es war aber Hungersnot im Land, als nun die Söhne der Propheten vor ihm saßen. Sie saßen vor Elisa, das heißt, sie lernten von ihm, sie wurden unterrichtet, sie hörten zu, was er sagt, er bildete sie aus. So wie Paulus sagt über seine Ausbildung, in Apostelgeschichte 22 lesen wir, er saß zu den Füßen Gamaliels und wurde unterwiesen. Zu sitzen vor Elisa heißt hier zu lernen, unterrichtet zu werden. Haben wir gerade richtig gelesen? In der Zeit der Hungersnot, wo alle auf den Beinen sind, alle durchstreifen verzweifelt die Felder und die Wälder, um Nahrung zu suchen, sitzen diese Leute. Sie sitzen da und hören still zu. Lasst uns diese Lektion nicht übersehen, denn sie ist enorm wichtig für dein Leben. Die Bibel lehrt uns, warum Gott die Israeliten in der Wüste auch mal hungern ließ. Da heißt es in 5. Mose Kapitel 8, und er demütigte dich und ließ dich hungern, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht, lebt der Mensch. Die Prophetenjünger haben das verstanden. Sie sitzen, obwohl sie doch aktiv sein müssten. Es gibt so viel zu tun und jeder normale Mensch würde doch suchen nach Essen. Aber diese Prophetenjünger sitzen dort und lernen. Und es ist Elisa, der seinen Unterricht unterbricht und sagt, jetzt soll es Essen geben. Sie verlangten anscheinend mehr nach Gottes Wort als nach Essen. Sie haben verstanden, was das Wichtigste ist, Gottes Wort zu hören und aufzunehmen. Versteht mich bitte nicht falsch. Ja, du musst Essen beschaffen, du musst arbeiten und aktiv sein. Wer nicht arbeitet, soll nicht essen. Und die Prophetenjünger suchten ja auch nach Essen, aber niemals auf Kosten dieser allerwichtigsten Sache, vor dem Herrn zu sitzen und von ihm zu lernen. Erinnert dich das vielleicht an etwas? Wie Christus einst in das Haus von Maria und Martha einkehrte? Lest euch mal aus Lukas Kapitel 10. Es geschah aber, als sie ihres Weges zogen, dass er in ein Dorf kam und eine Frau mit dem Namen Martha nahm ihn auf. Und diese hatte eine Schwester, genannt Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Wort zuhörte. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielen Dingen. Sie trat aber hinzu und sprach, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfe. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig. Maria hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Trifft dich das nicht, was du hier hörst? Überführt dich das nicht? Ermahnt es dich nicht? Denn ja, die Prophetenjünger, die hatten viel zu tun. Sie mussten beschäftigt sein, um zu leben.
Ja, und Martha war doch so beschäftigt. Sie hat doch so viel zu erledigen.
Aber Maria wusste und die Schüler der Propheten, sie wussten, was sie dringender brauchen. Ihr Lieben, das ist kein Aufruf zur Faulheit. Es ist ein Aufruf zur Entschiedenheit. Es sei deine höchste Priorität, zu den Füßen des Herrn zu sitzen und sein Wort zu hören, und alles andere kommt danach. Meine Frage ist, wie ist das bei dir? Ja, du hast viele Dinge zu erledigen, viele dringliche Aufgaben zu erfüllen, aber versäume niemals das Wichtigste. Warte nicht, bis sich die Umstände irgendwie bessern und du angeblich mehr Zeit hättest. Selbst in der Zeit der Hungersnot sehen wir hier, können sie voller Ruhe dasitzen und hören auf das Wort des Herrn. Selbst in den Zeiten, selbst in diesen Zeiten der Not, kannst du still dasitzen und auf das Wort des Herrn hören. Und weißt du, wie man das nennt? Das Stillsitzen vor dem Herrn, das sich Zeit nehmen für Gott und lernen, das diese Ruhe suchen vor dem Herrn und auf sein Wort zu hören. Weißt du, wie man das nennt? Man nennt das Glauben. Gottvertrauen. Weil man nämlich weiß, ich kann mir jetzt diese Zeit nehmen und Gott suchen, und er wird mich versorgen. Er will, dass ich sein Angesicht suche. Er hat es mir befohlen, und so komme ich nun und suche sein Angesicht, und ich kann still sein. Ich muss nicht zappeln und ganz aufgeregt sein und unruhig, weil ich darüber nachdenken muss, was ich noch alles zu erledigen habe. Ich sitze hier, ich bin ruhig, denn ich habe Gottvertrauen. Ja, was sagt denn diese Geschichte aus? Diese Geschichte sagt aus, Gott sorgt für die Sein. Selbst in Zeiten der Hungersnot, wo man meint, man müsste umherstreifen, überall, um Essen zu suchen. Nein, wenn du den Herrn an erster Stelle setzt in deinem Leben, so kannst du dich beruhigt zu seinen Füßen setzen und lernen von ihm. Lesen wir nicht in Matthäus Kapitel 6, was der Herr sagt. So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen? Denn nach diesem allen trachten die Nationen, denn euer Vater im Himmel weiß, dass ihr alles, all das benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Und seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinen Übel genug. Du läufst viel rum und tust so viel, und diese Welt ist voller Ablenkungen. Diese Welt ist so betriebsam, so beschäftigt, so rastlos und so ruhelos. Und ja, du musst dich kümmern und du musst arbeiten, du musst Nahrung beschaffen, Dinge erledigen. Aber deine höchste Priorität ist, zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit zu streben, zu den Füßen deines Meisters in Stille zu sitzen und zu lernen. Und zu sprechen mit dem Prophet Jeremia in Jeremia Kapitel 15, Vers 16. Dein Wort ward meine Speise, so oft ich es empfing. Wenn du dem Herrn vertraust, wenn du ihn wirklich suchst und auf ihn hörst, dann wird er dich versorgen. Er vermag sogar den großen Topf des Todes in ein sättigendes Mahl für seine Prophetenschüler zu verwandeln. Glaubst du nicht, dass er mit dir ist? Glaubst du nicht, es ist wichtiger, von ihm zu lernen und ihn um Hilfe anzuflehen, zu bitten, bevor du in diesen geschäftigen Tag gehst, so viele Dinge zu erledigen hast? Gottvertrauen nennt man das, sich hinzusetzen, obwohl man so viel zu tun hat, weil man weiß, was wirklich wichtig ist, wovon du wirklich lebst, nämlich von jedem Wort, das aus seinem Mund kommt. Du musst dich niemals fürchten, wenn du zuerst nach dem Reich Gottes trachtest und nach seiner Gerechtigkeit. Darum überwinde die Ablenkung und die Hindernisse in deinem Leben und lass dich von nichts davon abbringen, dich zu seinen Füßen zu setzen. Nun die dritte und letzte Lektion aus diesem Text. Du lebst in einer Welt, wo man Diener braucht. Überwinde deinen Egoismus. Vers 38. Elisa aber kehrte nach Gilgal zurück. Es war aber Hungersnot im Land. Ihr Lieben, mich beschämen diese Worte hier. Mich überführen diese Worte hier. Wisst ihr warum? Nun, Elisa war ein Prophet des Herrn. Und wisst ihr was? Er wusste, dass diese Hungersnot kommt. Der Herr hat es ihm vorher offenbart. Wir lesen das dann im Kapitel 8, dass er die Schunemiterin vorwarnt und ihre Familie und sagt, geh weg, es kommt eine Hungersnot. Es heißt dort in 2. Könige Kapitel 8, und Elisa hatte zu der Frau, deren Sohn er lebendig gemacht hatte, gesagt, mache dich auf und geh vor, du und dein Haus, und bleibe als Fremde, wo du bleiben kannst, denn der Herr hat eine Hungersnot herbeigerufen, und sie wird auch ins Land kommen, 7 Jahre lang. Da machte sich die Frau auf und tat nach dem Wort des Mannes Gottes. Sie ging fort, sie und ihr Haus, und blieb als Fremde in dem Land der Philister 7 Jahre lang. Die Frau, die sich so um Elisa gekümmert hat, erwarnt sie vor, dass sie sich aufmachen kann, dass sie ins Ausland gehen kann. Und Elisa? Macht er sich mit auf diesen Weg hin zu einem besseren, unbeschwerten Leben? Schließlich kommt jetzt eine lange Zeit, 7 Jahre lang, wo man nichts Ordentliches zu essen findet, wo man hungert und verschmachtet. Wir können uns gar nicht vorstellen, was das bedeutet, so zu hungern. Elisa wusste, dass diese leidvolle Zeit auf ihn zukommt. Doch wo sehen wir Elisa? Wie er seine Sachen packt und dieses verfluchte Land verlässt? Wo finden wir ihn? Als aber Elisa wieder nach Gilgal kam, war Hungersnot im Land. Und als die Prophetenjünger vor ihm saßen, sprach er zu seinen Dienern, setze einen großen Topf auf und koche Gemüse für die Prophetenjünger. Mach ein Mahl für sie. Mal, Elisa blieb. Elisa diente. Er dient den Prophetenjüngern am Wort. Er dient ihnen am Leib. Er sorgt sich geistlich und leiblich um ihr Wohlergehen. Er weiß, es gibt eine größere Hungersnot. Ein Hunger nach Gottes Wort, wie es heißt in Amos Kapitel 8. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, Herr, da sende ich Hunger ans Land, nicht ein Hunger nach Brot und nicht ein Durst nach Wasser, sondern danach die Worte des Herrn zu hören. Er investiert sein Leben in die Gläubigen. Er hätte auch speisen können, im Königshaus vielleicht, und hätte nicht hungern müssen, doch er bleibt bei diesen armen Prophetenjüngern, wie es heißt in Gottes Wort in Sprüche Kapitel 15, Vers 17. Besser ein Gericht Gemüse und Liebe ist da, als ein gemästeter Ochse. Und Hass dabei. Denn er liebt die Heiligen. Er möchte gerne bei ihnen sein. Und er will ihnen dienen. So gut er nur irgendwie kann. Das bedeutet, er musste selbst auf so viel verzichten und leiden. Aber er sucht nicht sein Wohlergehen. Er sucht nicht seinen Komfort. Er sucht nicht das bestmöglichste Leben. Er will den Gläubigen dienen, die Hunger haben nach Gottes Wort. Er verlässt nicht das verfluchte Land. Er bleibt, um zu dienen. Viele Menschen aber suchen nur ihren eigenen Vorteil. Sie streben nach dem möglichst großen Komfort, nach einem bequemen Leben. Sie planen ihr Leben egoistisch, was für sie am besten ist, was für sie am nützlichsten ist, wie sie am meisten empfangen. So viele Menschen sind allein bestimmt von diesem Drang der Selbsterhaltung. Das Trachten nach ihrem eigenen Wohlbefinden. Paulus sagt darüber in Philipper Kapitel 3, ab Vers 18, denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit Weinen sage, dass sie die Feinde des Kreuzes Christi sind, deren Ende Verderben, deren Gott der Bauch und deren Ehre in ihrer Schande ist, die auf das Irdische sinnen. Es geht um ihren Bauch, um ihren Vorteil, um ihren Komfort, um ihr irdisches Wohlergehen. Elisa aber trachtet zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit. Er dient. Er fragt nicht danach, wie es ihm geht. Er hat gelernt, für andere zu leben. So viele drehen sich nur um sich selbst. Sie sind egoistisch, egozentrisch. Meine Frage an dich ist, bist du bereit, dich hinzugeben? Hast du gelernt, nicht für dich selbst zu leben? Was haben wir heute gelesen von Paulus? Erinnert euch daran. In der Lesung. Paulus sagt Timotheus, du aber sei nüchtern in allem, ertrage Leid. Ertrage Leid.
Tu das Werk eines Evangelisten, vollbringe deinen Dienst, denn ich werde schon als Trankopfer gesprengt und die Zeit meines Abscheidens steht bevor. Paulus hat sich ausgegossen, er hat sich hingegeben, sein ganzes Leben hingegeben. Er sagt dann einige Kapitel zuvor, deswegen erdulde ich alles um der Auserwählten willen, damit auch sie die Rettung, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit erlangen. Ich lebe nicht für mich, ich lebe für die Auserwählten, für die Geliebten des Herrn. Ich gebe mein Leben für sie hin. Und Timotheus, auch du ertrage das Leid, erfülle deinen Dienst. Sei nicht wie Demas. Was haben wir von Demas gelesen? Denn Demas hat mich verlassen, da er den jetzigen Zeitlauf liebgewonnen hat. Elisa aber war ein Mann, der nicht zurückwich, sondern sein Leben hingab, kostete es, was es wolle. Ich frage dich, bist du bereit, dich selbst zu verleugnen? Nicht nach deinem Wohlergehen, nach deinem Vorteil zu fragen, sondern dieses Leben, das du hast, zu nutzen, um dich hinzugeben, um das Wohlergehen der anderen zu suchen. Elisa erinnert mich an Christus, der die Herrlichkeit des Vaters verließ, das ewige, gelobte, verheißene Land der Herrlichkeit. Und in dieses verfluchte Land dieser Erde, dieses Land des Todes zu kommen, wo er wusste, dass er viel leiden wird, wo er nicht nur für uns hungerte in der Wüste im Kampf gegen den Satan, sondern wo er auch dürstete am Kreuz, als er für unsere Sünden starb. Er kam, um uns von dem Tod zu befreien. Ja, und selbst diesen, wir können sagen, den großen Topf dieser Sünde zu trinken, den bitteren Kelch des Zornes Gottes bis zur Neige zu leeren, alles auf sich zu nehmen, auf das wir leben. Er kam ja nicht, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für uns. Sag mir, ist er es nicht wert, dass wir uns Tag für Tag stille zu seinen Füßen setzen und ihm gut zuhören, was er uns zu sagen hat. Er hilft uns, in einer Welt des Todes den Tod und das Gift der Sünde zu überwinden. Er hilft uns, in einer Welt voller Ablenkung und all den Sorgen, all das, was uns von dem Herrn wegziehen will, zu überwinden. Und in Ruhe auf ihn zu vertrauen und ihn zu suchen, von ihm zu lernen. Er hilft uns in einer Welt, die solch große Not hat, dass sie Männer und Frauen Gottes braucht, die sich hingeben, die dienen, die gelernt haben, nicht egoistisch zu sein. Er hilft uns in dieser Welt, nicht für uns zu leben, sondern für ihn. Möge der Herr Gnade mit uns haben und sein gesundes Wort in uns segnen und schenken, dass wir gute Frucht bringen zu seiner Ehre. Amen.
Lasst uns aufstehen und beten. Unser Herr, hab Dank, dass wir auf dein heiliges Wort hören durften. Herr, wir wollen dich preisen für deine Güte, für deine Gnade, die den Tod überwindet. Herr, auch wir leben in einer gefallenen Welt und die Welt liegt in dem Bösen und alles um uns herum ist böse und führt zum Tod. Überall sind Früchte, die vielleicht verlockend aussehen. Aber sobald wir sie kosten, bewirken sie Tod, Herr. So wie diese erste Frucht im Garten so verlockend aussah und den Tod brachte. Herr, wir flehen, dass du dafür sorgst, dass wir nicht Teil dieser Welt sind. Ja, wir sind zwar in der Welt, aber lass uns doch nicht mehr von dieser Welt sein. Lass uns nicht die Früchte dieser Welt essen, den Versuchungen und Begierden nachgehen, die vielleicht so verlockend aussehen, aber in Wirklichkeit bringen sie nur Verderben und Tod, sondern sorge dafür, dass wir dich suchen, Herr. Denn der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus deinem Munde geht. Und so hilf, dass wir nicht besorgt sind um all diese irdischen Dinge, was wir essen sollen und was wir anziehen sollen und all diese Sachen, Herr, denn du hast gesagt, wir sollen uns darum nicht sorgen, du wirst uns versorgen. Denn wenn du schon die Blumen auf dem Felde kleidest, wie viel mehr wirst du doch dafür sorgen, dass wir versorgt sind. Und so hilf, dass wir dir vertrauen, egal was uns auf dieser Welt begegnet, egal in welche Nöte wir auch kommen mögen, hilf, dass wir auf dich vertrauen und dass uns nicht hungert und dürstet nach den Angeboten dieser Welt und des Satans, sondern dass uns hungert und dürstet nach dir, nach deinem Wort, dass wir dich suchen, dass wir sitzen zu deinen Füßen und zuhören auf dein Wort und von dir lernen. Und wenn es noch tausende Dinge gäbe, von denen wir meinen, wir müssen sie doch unbedingt tun, dass wir nicht das Wichtige vernachlässigen, Herr. Auf dich zu hören, von dir zu lernen, dir nachzufolgen und zu dienen, Herr. Dass wir nicht egoistisch mit uns selbst beschäftigt sind, sondern dass es unsere Aufgabe ist, dass wir uns auch ausgießen, wie Paulus, dass wir dein Wort auch verkündigen, dass auch andere, die noch hungert und dürstet nach deinem Wort und nach deiner Gerechtigkeit, dass auch sie noch dein Wort hören mögen, dass auch sie noch herausgerettet werden mögen, gerettet von all den tödlichen Früchten dieser Welt, hingebracht zu dir, wo allein das Leben ist, denn du hast den Tod überwunden. Und jeder, der an dich glaubt, der muss nicht sterben, auch wenn er die Frucht der Sünde gegessen hat, sondern er wird das Leben haben. Herr, und so wollen wir leben, da wir gerettet sind von der Sünde und dem Tod, wollen wir mit dir und für dich leben. Segne uns dazu, dass uns das immer mehr gelingt, Herr, dass all diese Sorgen der Welt immer kleiner werden und wir immer mehr auf dich schauen und es unsere größte Sorge ist, dass wir dich kennen und dein Wort kennen und tun, was du sagst und dienen und dich verkündigen und für dich leben. Herr, das beten wir für uns, die gerettet sind, dass du uns so heiligen mögest und führen mögest. Und dann beten wir für all die, die noch sitzen an den Töpfen Ägyptens, die sich noch sehnen nach den Früchten dieser Welt, nach den Lüsten der Sünde. Herr, dass auch sie noch ausrufen mögen, ich elender Sünder, wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Sorge doch dafür, dass dein Geist, dein Wort heute diejenigen überführt hat, die sich viel zu wohl fühlen in dieser Welt, die viel zu gerne die Früchte dieser Welt essen. Herr, dass auch sie nun erkennen mögen, wie bitter diese Früchte eigentlich sind, wie tödlich diese Früchte sind und dass sie rufen mögen zu dir, dass du dich ihnen zuwendest in deiner Gnade, in deinem Sohn und ihnen Rettung schenkst vom Tod und sie heilst. Und dann preisen wir dich, Herr Jesus. Da ja Elisa nur ein schwacher Schatten von dir ist, preisen wir dich, dass du gekommen bist in dieses Tal des Todesschattens, dass du die Herrlichkeit, die du beim Vater hattest, von Ewigkeit verlassen hast, um Mensch zu werden, um versucht zu werden von der Sünde, um versucht zu werden vom Satan und um Hunger und Durst zu leiden, aber ohne Sünde. Und dass du durch deinen Tod den Tod verschlungen hast in Sieg für alle, die an dich glauben. Herr, sei gepriesen und hilf, dass wir mehr für dich leben. Die Sünde hassen. Und dein Wort lieben. Das bewirke in uns zu deiner Ehre, damit wir dein Eigentumsvolk sind, das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, dass wir deine Tugenden verkündigen in dieser Welt, bis du kommst und wir ewig bei dir sein werden und mit dir essen werden im Hause, im Reich deines Vaters. Komm bald, Herr Jesus. Amen.